HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Jürgen Kästing. Gastgeber ist Andreas Bomba. Jürgen Kästing ist ein Kollege, ein geschätzter Kollege, Musikjournalist, Musikschriftsteller und gilt als profundester Kenner der Gesangskunst. Mindestens im deutschen Sprachraum, Stimmen, Gesangskunst von einst und von heute. 1986 haben Sie, Herr Kästing, eine dreibändige Anthologie »Die großen Sänger« veröffentlicht. Sie wurde inzwischen erweitert und neu aufgelegt. Woher kommt diese Ihre Leidenschaft für die Gesangskunst?
Ich bin mit 13 Jahren in einem Film gelandet und habe den Sänger dann jeden Abend im Radio gesucht, weil er mir so gefiel. Das war noch das Mittelwellenradio und daraus ist dann so eine Leidenschaft entstanden im Verlauf der Jahre. Dann habe ich während des Studiums angefangen, systematisch zu sammeln und das Singen war immer ein zentrales Thema und irgendwann hat es mich dann gedrängt, ein solches Buch zu machen. Das sollte ein Einbänder werden, es wurden dann zwei Bände. Und als ich dann dem Lektor sagte, ich bin aber noch nicht fertig, da kommt noch ein dritter Band hinzu, hatte er aus den ersten Bänden gelesen und erklärte sich bereit, das zu machen. Und das ist eigentlich ganz gut gegangen. Das Buch ist damals 5.500 Exemplare mit drei Bänden. Das ist für ein solches Werk eigentlich eine sehr beachtliche Auflage.
Ja, Gesangskunst, habe ich gesagt, wenn man diesen Begriff genauer betrachtet, geht es ja um mindestens drei Dinge. Es geht einmal um Stimmen, Stimmen von Menschen, die singen. Dann geht es um das Singen an sich, also die Kunst des Singens. Und es geht um die Musik, die gesungen werden soll und die gesungen wird. Ist das für Sie gleichwertig oder ist Ihr Interesse in der einen Ecke etwas größer als in einer anderen?
Nein, ich sehe es schon als gleichwertig an, bin aber der Überzeugung, dass manche Werke durch eine schlechte Aufführung oder schlechtes Singen ruiniert werden können und manchmal auch nicht ganz so wichtige Werke durch die Darstellung auf eine andere Ebene gehoben werden können. Das ist also, glaube ich, eine Wechselwirkung. Das ist aber auch so, wenn Jascha Heifetz irgendeinen Schmankerl gespielt hat, dann wurde es durch die Kunst von Heifetz auch große Geigenkunst, ohne große Musik zu sein. Und ich denke, beim Singen ist das ähnlich. Es gibt hier sehr viele schlichte, simple Musikstücke, die auf den Effekt hingeschrieben sind. Aber der Effekt hat dann plötzlich, kriegt er eine andere Dimension, auch eine humane Dimension. Wie Goethe mal sagte, in manchen Tönen ist die Nachtigall nur Vogel und dann steigt sie empor und zeigt eigentlich, was Singen ist. Das ist für mich einer der Faktoren.
Gibt es beim Singen richtig und falsch, weil Sie das Wort ruinieren gebraucht haben? Also man kann Musik auch ruinieren, dadurch, dass man sie schlecht oder falsch singt. Gibt es das?
Es gibt falsch in einem doppelten Sinne. Wenn ein Sänger technisch ganz schlecht singt, dann falsifiziert er dadurch das Werk. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass wann immer man über Stil redet, die Symbiose von Technik und Musik, also dass die Technik in der Lage ist, der Grammatik der Musik zu entsprechen, ist einer der wichtigsten Faktoren. Darauf können wir bei Rossini ganz sicher noch kommen. Nur dann wird die Musik sinnvoll ausgeführt.
Stichwort Rossini. Wir nehmen diese Sendung auf aus Anlass des 150. Todestages dieses Komponisten Gioachino Rossini, der von 1792 bis 1868 lebte, 76 Jahre alt wurde, aber mit knapp 40 das Komponieren eigentlich eingestellt hat. Eine besondere Figur, die für das Singen im frühen 19. Jahrhundert sehr viel getan hat. Das ist jetzt die historische Ebene, die wir berühren wollen. Woher weiß man eigentlich, wie, um damit mal anzufangen, wie, sagen wir mal 1810, 20, 30, wie gesungen wurde? Es gibt ja keine Schallplatten.
Wie bei ganz vielen Sängern, auch bei Wagner, man kann anhand A der Partituren, der Noten, feststellen, was hat der Komponist welchem Sänger wie zugedacht. Rossini hat noch genau für seine Sänger geschrieben, also nicht für Sänger der Zukunft. Das zweite ist, es gibt eine Reihe von Beschreibungen. Zum dritten gibt es eine Nomenklatur, eine Begrifflichkeit, die sich nicht geändert hat. Seit der Ägide der Kastraten im 18. Jahrhundert, die die Grundlage des westlichen Operngesangs überhaupt sind. Also alles geht zurück auf diese Generation der Bohrkomponisten. Wir kennen jetzt ja plötzlich Namen, die wir vor 20 Jahren noch nie gehört hatten. Stefani, Leo, Vinci, Porpora, alles Zeitgenossen von Händel. Wir kannten 60, 70 Jahre lang, also wenn man jetzt von der Ära der Schallplatte ausgeht, nur Händel. Wenn Sie suchen, ob irgendein Sänger des vergangenen Jahrhunderts eine Arie von Vinci, Leo oder Porpora gesungen hat, werden Sie, vielleicht findet sich dann irgendwann mal ein Titel, aber die waren tot. Ich will sagen, man kann ein Vokalprofil anhand der musikalischen und literarischen Zeugnisse erstellen. Und wenn Sie die Beschreibung, die Stendhal von der Pasta gibt, vorlesen, was ich ein paar Mal getan habe, sagen alle Leute, das ist die Callas. Das ist doch immerhin ein Indikator, dass ein...
Also hat ein Autor, Stendhal, über eine Sängerin geschrieben.
Über eine Sängerin geschrieben.
Die man nicht mehr hört.
Die man nicht
weiß,
mehr hört.
Von der nur aus diesem Buch.
Nur aus diesem Buch. Und wenn man Callas hört, sagen alle Leute, das kann nur die Callas sein. Das heißt, auch die These, dass die Callas eine Pasta rediviva war, zeugt davon, dass man schon rekonstruieren kann, ebenso wie einen vokalen Steckbrief von Sängern. Wenn bei Rossini ein Tenor 16 Girlanden über 8 oder 10 Takte singt und das führt bei Durchgangsnoten hinauf bis zum hohen D, dann weiß ich, das muss ein sehr heller, hoher Tenor gewesen sein, ohne großen Einsatz der Bruststimme. Also ich kann da schon rekonstruieren, wie der gesungen hat.
Und dann, wenn Sie diese Oper hören mit eben dieser Arie, die Sie genannt haben, dann hören Sie einen lebenden Sänger und können sagen, der singt richtig oder der singt falsch oder der macht was ganz anderes aus der Musik.
Gibt's nein, das auch? Da kann man schon sagen, der macht das richtig oder das kommt zu dem, was man sich anhand aller Unterlagen vorstellen kann, dem so nahe, dass es wie eine Erfüllung ist. Wagner hat mal das schöne Wort den Wonnen der Ahnung geprägt. Also dann bekommt man diese Wonnen der Ahnung. Wir können einen bestimmten Typus von Stimme, nämlich die Kastraten, das ist ganz, ganz schwer zu rekonstruieren, weil wir einfach nicht wissen, wie der entmannte Eros, wie die Knabenstimme mit der Kraft einer Männerstimme geklungen hat. Es gibt ein einziges Dokument eines Kastraten, der war weit über sein Zenit hinaus und er war ein Relikt einer Ära, Alessandro Moreschi, 1902 aufgenommen. Die letzten Kastraten sind in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts von der Bühne verschwunden, zum großen Bedauern übrigens von Rossini. Der sagte, mit dem Weggang der Kastraten ist unsere Gesangskunst zu Ende gegangen. Und genau in der Zeit, als Crescentini und Veluti, das waren die beiden letzten ganz großen unter den Kastraten, gesungen haben, taucht zum ersten Mal der moderne Tenor auf, nämlich Rubini, 1827.
Also, der Tenor ist die legitime Fortsetzung des Kastraten, wenn man so will.
Also Rossini hat quasi Kastratenpartien für den Tenor geschrieben, sehr hochliegende Partien, sehr stark verzierte Partien, aber die Kastratenrollen hat er eigentlich dem Mezzo Musico, also der agilen Mezzosopranistin oder Altistin zugeeignet. Und ich bin auch heute fest davon überzeugt, dass ein Mezzosopran wie Merlin Horn oder Bartoli oder Vivien Cachenot für bestimmte Kastratenrollen auch von Händel besser geeignet sind als die Countertenöre, die in der tiefen Lage ganz wenig Resonanz haben. Also bis auf ganz wenige haben sie nicht die Resonanz, die man für die Partien brauchen würde.
Ich glaube, einige der historisch informierten Aufführungsfront, die löckt es schon, mal zu erfahren, wie das mit dem Kastraten so ist, wie diese Stimmen wohl geklungen haben. Und da lege dann das Messerchen nahe, aber soweit, glaube ich, geht man heute nicht mehr.
Nein, soweit geht man heute sicher nicht. Es hat dann irgendwann mal den Satz gegeben, das Messerchen wird ja heute auch an Lippen und Brüste angelegt. Warum soll es nicht an die Stimmbänder angelegt werden? Das wird heute als barbarisch abgetan. Die Kastration war inmitten der Gesellschaft in Italien ein Mittel der Geburtenkontrolle. Kastration, um den Zölibat zu erleichtern. Bestrafung für Ehebruch. Die Kastraten haben in der byzantinischen Kirche gesungen. In Bertoluccis Film Der letzte Kaiser tragen 2000 Hufkastraten treten auf und einige tragen in einem Wegglas die herausgetrennten Hoden vor sich her. Also das Phänomen Kastration reicht viel, viel weiter, als die meisten sich vorstellen können.
Machen wir an dieser Stelle mal Musik, nicht von einem Kastraten.
Ich würde gern anfangen mit einem Kastrateneffekt, die sogenannte Messa di Voce. Alle Gesangslehrer, alle großen Theoretiker auch, haben im 19. Jahrhundert geschrieben, die Messe de voce, einen Ton lang zu halten, ihn zu crescendieren, zu decrescendieren, ist der technisch komplexeste Vorgang, weil jede Stimme auch beim Sprechen dazu neigt, nach oben oder nach unten zu gehen. Und den Ton so zu halten, ist ein Kunstwerk eigenen Ranges. Das zweite ist, dass ich eine seelische Wirkung in den Klang hineingeben kann. Dafür ist die Messa di Voce da. Spielen wir Marilyn Horn, Mura Felici aus La Donna del Lago. Ein Krieger kommt aus der Verbannung zurück, sehnt sich nach der Geliebten und sieht dann die Mauern der Stadt und singt im Anfang nur einen langen, langen, langen Ton. Und der Ton fasst in sich zusammen die gesamte Sehnsucht, die in ihm lebt, als Klangfigur. Nicht als Ausdrucksfigur, also ich imitiere nicht einen Affekt, sondern ich stelle ihn mit einem Klang dar.
Der Kastrateneffekt bei Marilyn Horn. Jürgen Kesting, Sie haben das vorher so eindringlich beschrieben als einen bestimmten Effekt, den Rossini verlangt.
Es gab einen Poeten und Kritiker, Panzacchi, der stellt euch eine Stimme vor, die das und das und das kann. Und der letzte Satz der Beschreibung ist eine Gefühlssituation. Er steht vor der Stadt und sehnt sich an das verlorene Glück zurück, der eine Gefühlssituation in einem einzigen Klang zum Ausdruck bringen kann. Man muss natürlich hier die Musik und den Text mitlesen. Man muss wissen, dass es nicht nur eine Show des Sängers ist, sondern dass es eine Klangfigur, eine Klanggeste ist. Und das gibt es in den Kastratenarien unendlich oft. Es wird sogar beschrieben, dass Farinelli, einer der größten Kastraten oder der größte, wenn man das überhaupt so feststellen kann, dass der eine Messa di Voce über eine Minute lang halten konnte.
Das ist ziemlich lang.
Das ist sehr, sehr lang. Das waren eben vielleicht 15 Sekunden. Und das kommt einem schon wie eine kleine Ewigkeit vor.
Ja, also das langsame An- und Abschwellen des Tons.
Ja.
Sie haben das Wort Show eben verwendet, also beim Singen von solchen Stellen. Da geht es um den Ausdruck, es geht um die Musik, es geht darum, etwas Bestimmtes zum Ausdruck zu bringen, vielleicht auch in einem Vokabular des frühen 19. Jahrhunderts, das es heute gar nicht mehr zugänglich ist. Moderne Komponisten würden ähnliche Dinge vielleicht ganz anders vertonen, wahrscheinlich sogar ganz anders vertonen. Jetzt kommt aber beim Sänger etwas dazu. Ein Sänger singt auf der Bühne, wenn er Oper singt, und er ist dadurch, ob er das will oder nicht, auch ein Selbstdarsteller. Oder er neigt dazu, sich vielleicht auch selbst zeigen zu wollen und sich nicht nur in den Dienst der Musik zu stellen. Hat es das bei Rossini auch schon gegeben? Diesen Kampf, dass die Sänger sich darstellen wollen, und den Komponisten es aber um ihre Musik ging.
Es gibt unzählige Beispiele bei Rossini, wo er sich darüber beklagt, dass eine Primadonna die Sekunden gezählt hat, wie lange sie auf der Bühne war, dass eine Arie kürzer oder länger war, dass der andere die schöneren Töne hatte und so weiter. Also diese Form der sängerischen Eitelkeit, der virtuosen Eitelkeit, die hat es immer gegeben. Ich würde zumindest konzedieren, dass ein Sänger auf das, was er kann und gut macht, stolz sein darf. Er muss das Ganze natürlich sozusagen im Sinne der Musik oder auch in Abstimmung mit seinen Kollegen und dem Dirigenten in eine sinnvolle Ordnung hineinbringen. Das setzt sich voraus. Aber dieses voreilige Urteil, das sind doch nur bloße, dumme, sängerische Effekte, das ist mir zu banal als Vorwurf. Auch Wagner war auf Effekte so versessen wie kaum ein anderer Komponist.
Nennen Sie mal einen Effekt, einen sängerischen Effekt bei Wagner.
Ja, das große Crescendo, die großen Ausbrüche. Ich glaube, Rossini ist insofern ein Wendepunkt, als bei Rossini das Expressive und das Ornamentale noch in einer Balance gestanden haben. Also das Ornament diente dem Ausdruck. Von Wagner an, so ab 1840 und auch bei Verdi, wird der Ausdruck, der aus dem Wort entwickelt wird, aus der Wortakzentuierung entwickelt wird, auch bis hin zur Imitation der seelischen Vorgänge immer stärker und das Ornament verschwindet mehr und mehr. Und Rossini schreibt Mitte der 1860er Jahre an einen Kritiker, Filippo Filippi, der ein Parteigänger Verdis war: Lieber Filippi, ich bin der Überzeugung, dass der Gesang expressiv, aber nicht imitativ ist. Ich stelle die Expression über musikalische Mittel her und nicht über die Imitation, die Nachahmung von Effekten. Und das ist das Entscheidende bei Rossini gewesen. Rossini steht ja genau am Übergang, die Ära der Kastraten endet, die italienische Oper zwischen 1770-80 bis 1810 war so gut wie tot. Fällt Ihnen auf Anhieb ein großer italienischer Komponist aus der Zeit ein? Der einzige, der große Musik italienische geschrieben hat, war Mozart. Hm. Und Mozart sondert den Kastraten ja schon aus. Der Kastrat ist schon etwa seit der Zeit der Entführung. Spielt keine Rolle mehr. Er muss nur zum Schluss noch mal eine Opera Seria schreiben, La Clemenza di Tito, wo eine kleine Partie, Sesto, für einen Kastraten geschrieben worden ist, der ihm völlig unwichtig war. Aber mit den Da Ponte-Opern tritt der Tenor an die Stelle des Primo Uomo.
Also der männlichen Hauptfigur.
Der männlichen Hauptfigur. Und das war vorher der Kastrat. Bis 1780, 70 waren wir. Bisschen zu Glück.
Hat sich denn niemand daran gestört, wenn manchmal erlebt man das bei historischen Werken heute, bei den historischen Aufführungspraktiken, wenn ein Krieger, ein Held plötzlich von einer hohen Stimme gesungen wird, die man ja zur Not auch durch einen Sopran ersetzen kann.
Jochen Kowalski hat mir mal erzählt, dass er am Anfang gelacht worden ist. Und in den 90er Jahren habe ich Aufführungen in Erinnerungen, bei denen die Regisseure, vor allen Dingen David Alden in München, aus der ganzen so eine Gay-Show gemacht haben. Also sozusagen den Counter und die Figuren als parodistische Figuren auf die Bühne gebracht haben. Das hat sich in den letzten 5, 6, 7, 8 oder letzten 20 Jahren, würde ich sogar sagen, hat sich das geändert. Da wird der Counter, das habe ich auch bei vielen Aufführungen erlebt, also jemand wie Fagioli oder Philipp Jaruski werden als Sänger, auch als Männer akzeptiert, weil gesagt wird, hier spielt die Stimmlage, die Stimmhöhe, der nicht männliche Klang keine Rolle. Das ist jetzt die Stimme der Figur und die Stimme der Musik. Also da hat schon ein Wandel stattgefunden, jedenfalls bei einem Publikum in den größeren Städten, wo in denen diese Opern oder auch bei Festivals in Innsbruck beispielsweise, wo die Sänger adäquate Mittel haben, ohne dass jetzt auf den männlichen Stimmklang geachtet wird.
Es gibt ja auch relativ viele mittlerweile.
Es gibt auch sehr gute Countertenöre. Ja. Es gibt heute mehr neue Countertenorplatten als Tenorplatten. Ja.
Ich glaube, es war Andreas Scholl, der mir mal erzählt hat, als er angefangen hat, Countertenor zu singen, also seine Stimme so zu präsentieren, dass ihn mal jemand gefragt hat aus dem Publikum, wie klingt das eigentlich, wenn Sie richtig singen?
Ja.
Also Rossini, da schlägt das um, dieses Kastratenwesen oder Unwesen, ganz wie man es bezeichnen will, und man setzt den Tenor an die Stelle.
Den Tenor und vor allen Dingen, wie eben gesagt, den Mezzo Musico. Also eine ganze Reihe von Kriegern in der Donna del Lago, Melken, Arsace in Semiramide werden von Mezzos und Altisten gesungen. Und Gautier hat gesagt, was für ein Faszinosum, Romeo und Julia in einer Kehle. Also man durchaus akzeptiert, dass ein Mann, genau wie akzeptiert wurde im 19. Jahrhundert, dass Hamlet von einer Frau gespielt wurde. Also da war die Bindung der Rolle an das Geschlecht oder die Stimme an das Geschlecht ist eine Errungenschaft der Romantik. des Realismus. Die Barockoper
also ist... Also zum Beispiel Richard Wagner.
Da
ist ganz klar, Brünnhilde ist eine Frau und Siegfried ist ein Tenor.
Ja.
Und Wotan ein Bass.
Ja.
Das geht gar nicht anders.
Also wenn man heute in eine italienische Partitur zwischen 1820, 30 bis zum Ende des Jahrhunderts hineinschaut, weiß man sofort, das ist die Rolle des Soprans, das ist die Rolle des Tenors, das ist die Rolle des Baritons. Das ist genau die Bindung des Stimmgeschlechts an das Geschlecht der Figur auf der Bühne.
Ich denke, an dieser Stelle, Herr Kesting, machen wir wieder Musik.
Vielleicht ein besonderer Effekt, der auch aus der Kastratentradition kam, das ist der Syllabato-Gesang, der rasend rasche Parlando-Gesang.
Syllabato, also
Syllabato, Silben, eine Silbe, eine Note. Mhm. Und das in einem Presto-Tempo. Es gibt eine Stelle, Barbier von Sevilla, wo der Dr. Bartolo sagt, Signorina und Altra Volta, das kannst du mit mir nicht machen. Ich habe versucht, das auch bei Vorträgen jemand zu geben und sagen, lies das doch mal vor. Ich habe vorher gefragt, ob er Italienisch kann. Die brauchen so 11 bis 12 Sekunden. Die Musik, da singt ja das mit klarer Artikulation in zwischen 5 und 6 Sekunden. Das ist ein unglaublich brillanter Effekt, um eine komische Situation eines überdrehten Alten, der sich aufbläht, eine typische Buffersituation. Und wenn das gesanglich gut gemacht wird, merkt man auch da, dass wieder ein sängerischer Effekt ein Ausdrucksmittel, ein Charakterisierungsmittel ist.
Vi ostinate, non parlate, vi ostinate, so ben io quel che ho da far, so ben io quel che ho da far. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le concini si vittorio, a suo modo ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le concini si vittorio, a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Corse dopo quella porta, corse dopo quella porta. Nemellare, 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 non potrò. Però sì, l'innocentina. E sconsolata, disperata. E non c'è voluto sbattere, faccia pure la gatta morta, corre dopo quella porta, ne me la rende bocca, per un cittino centino, e lo cittino centino, scocciolate disperate, scocciolate disperate, su camere serrate, su camere serrate, su camere serrate, dico vuole tanto bra, sì, 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 per toccare la serrata, dico voglio star sopra, in su camere serrate, in su camere serrate, in su camere serrate, dico vuole tanto bra, sì, sì,
Doppelkopf in HR2 Kultur mit Jürgen Kesting. Da haben Sie uns was mitgebracht, diesen Dr. Bartolo aus dem Barbiere di Siviglia von Gioachino Rossini mit einem Sänger namens Enzo Darra, aufgenommen Anfang der 70er Jahre.
Das war eine bahnbrechende Produktion des Barbier, der von Alberto Zeda als die erste italienische Partitur des 19. Jahrhunderts im 20. Jahrhundert in einer kritischen Edition herausgebracht wurde. Also so schlampig ist Recordi mit alten Partituren umgegangen.
Der italienische große Verlag, ja.
Ja. Mhm. Und Claudio Abbado hat das... Nicht Zeda, der war kein Star, ein guter Musikologe und Dirigent. Abbado war der Rising Star und der hat es, glaube ich, 68 oder 69 in Salzburg herausgebracht. Mit Dara, mit Teresa Berganza, Luigi Alva, Hermann Prey. Und dann ist daraus etwas später die Aufnahme geworden. Also zum ersten Mal, dass eine Rossini-Oper mit ziemlich genau rekonstruierten oder richtig gestellten Noten gespielt wurde. Und Dada war jemand, man sieht hier diesen alten Mann, der sich vor seinem Mündel aufbläht und ihr droht. Aber er macht keine Drohung im Sinne von Schimpfen, sondern er ist ein Zappelphilipp. Da wird also das Ganze im Rhythmischen abgebildet, was als innere Bewegung in dem Mann tobt. Und das also mit perfektester technischer Virtuosität ins Komische hineinzuwenden, finde ich, ist ein enormes sängerisches Kunststück. Ich habe das auch von keinem anderen Sänger annähernd so brillant gehört, ja, wie von Enzo Darra.
Das heißt, man hat bis dahin, man hat das Stück ja doch immer wieder aufgeführt, das ist eine der bekanntesten Opern von Rossini, hat man es einfach langsamer gemacht, so wie es die Sänger halt konnten.
Man hat es langsamer gemacht, man hat manche Passagen gestrichen, man hat Intervalle geschrieben, man hat Koloratursegmente in Arien gestrichen. Man hat sich halt so durchgewurstelt und auch gar nicht die Zeit gehabt, das gründlich zu machen. Das ist der Vorteil der auch eben angesprochenen historischen Bewegung, dass Sänger plötzlich vor eine Aufgabe gestellt werden und wenn sie merken, dass es sich lohnt, richtig daran zu arbeiten, entsteht auch etwas. Warum soll ein Sänger Koloraturen singen lernen, wenn die Koloraturen ihm im Opernalltag, der ja vor 50 Jahren weitestgehend Repertoire des 19. Jahrhunderts war, warum soll er sich dann die Mühe machen, etwas zu lernen, was er ganz, ganz selten anwenden kann? Da gibt es natürlich auch einen Pragmatismus bei Dirigenten genauso. Ich fange dann an, richtig zu arbeiten, wenn es sich auch für die Musik, für den Erfolg, für die Karriere, für die Auftrittsmöglichkeiten lohnt.
Ja, und wenn man plötzlich merkt als Sänger, dass man etwas kann, was bisher noch keiner abgefordert hat, dass das Freude macht, Koloraturen zu singen. Und dann muss man Literatur finden. Und dann könnte man ja auch einen zeitgenössischen, also das heißt lebenden Komponisten beauftragen, für einen zu schreiben. Aber das ist, glaube ich, ein weiteres schwieriges Kapitel.
Ja.
Vor der nächsten Musik möchte ich noch einmal nachhaken. Sie haben vorhin gesagt, dass um 1800, 1810 eigentlich keine bedeutenden italienischen Komponisten mehr geschrieben haben. Mozart war der Letzte, der italienische Opern von Weltrang geschrieben hat, bis dann Donizetti und Rossini auf die Bühne traten. Da vergingen noch ein paar Jahre. Dennoch, die Gesangskunst, die Terminologie der Gesangskunst ist italienisch. Ich nenne das Stichwort Bel Canto. Damit kann, glaube ich, jeder was anfangen. Der schöne Gesang, auch wenn man nicht genau weiß, was das ist. Wie kommt das, dass man um 1800 in Italien keine dolle Musik mehr schreibt, aber dennoch der Gesang, die Gesangskunst doch als etwas sehr Italienisches wahrgenommen wird?
Also bei dem Wort Bel Canto und dass jeder was damit anfangen kann, möchte ich milde widersprechen. Die wenigsten können etwas.
Wespennest gestochen.
Nein, die wenigsten können etwas damit anfangen, weil sie das Wort Bel Canto, schöner Gesang, ist völlig vage. Jeder kann sich etwas darunter vorstellen, was er schön findet, ob er den Klang einer Stimme schön findet. Bel Canto als Epochen- und Stilbegriff bedeutet der verzierte Stil. Und zu dem gehören 1000 Elemente, eine ganze Grammatik von Formeln, die man lernen und beherrschen muss. Und Rossini ist derjenige, der die Tradition, die von den Kastraten aufgebaut hat, weiterführt, weil er für Tenöre und Mezzos eben die verzierten Partien schreibt. Er mutet sogar dem Bass Koloraturpartien zu. Bei ihm fängt auch an die Bindung von Rolle und Geschlecht. Also wir gehen auf die Romantik zu. Wir haben die große Revolution hinter uns. Die feudale Oper, die höfische Oper, war nach 1790, 1800 bei weitem nicht mehr so gefragt. Also, dass sich ein Herrscher im Glanz der Figuren, die auf der Bühne standen, selber gesonnt hat, das ging vorbei. Es entstand die bürgerliche Oper. Und die Komponisten mussten natürlich auch ein bürgerliches Publikum und ein Unterhaltungstheater, ein kommerzielles Unterhaltungstheater bedienen und nicht mehr ein Hoftheater. Und Rossini steht sozusagen, ist wie die Wasserscheide, auf der einen Seite das weiterzuführen, was als italienischer Gesang vorhanden war, und dann neue Formen finden, die Opera Buffa, die Semiseria Oper. Und dann Ende der 20er Jahre, als die Opernwelt sich mehr und mehr auf Paris konzentriert, geht Rossini nach Paris und schreibt einige seiner italienischen Opern in französischen Neufassungen und schreibt die erste Grand Opera mit dem Guglielmo Tell. Und Rossini hat nicht, weil er faul war, aufgehört, sondern er hat gewusst, meine Zeit, meine Epoche, meine Aufgabe, er hat ja immerhin an die 40 Opern geschrieben, die habe ich erfüllt. Und er sah die anderen allmählich aufkommen. Als er seine letzte Oper schrieb, hatte Bellini gerade angefangen.
Also man könnte sagen, dass die italienische Terminologie des Gesangs und der Musik ja überhaupt im Grunde mit den Komponisten, die ab 1740, 1750 so früh schon Italien auch verlassen haben. Ich denke an Vivaldi, der ist in Wien gestorben. Der berühmte venezianische Geiger ist in Wien gestorben. Und dann kannte ihn kaum noch jemand. Also dass diese Musikterminologie mit diesen Komponisten im Grunde dann nach Paris, das war die neue Musikhauptstadt, gegangen ist und deshalb die Gesangskunst bis heute diese italienische Terminologie beibehalten
hat. Vivaldi hat 49 Opern geschrieben, die dokumentiert sind. Er selber hat von 94 gesprochen, was bei mir die Idee geweckt hat, ob er die Zahlen einfach nur verdreht hat. Da auch natürlich sehr viel für die Kastraten geschrieben. Die Terminologie Das erste große Buch ist Pier Francesco Tosi, Reflexionen über den verzierten Gesang, von Agricola ins Deutsche übersetzt. Da wird sozusagen die Gesangsgrammatik beschrieben. 50 oder 60 Jahre später schreibt Mancini einen ähnlichen Traktat, auch über den figurierten Gesang, wo also in beiden Traktaten die Terminologie immer wieder aufgeführt wird. Da wird Messa di voce und Koloratur und wie ein Triller zu singen ist, ein halber Triller, ein ganzer Triller, also halbe Note oder ganze Note. Das wird alles genau dort notiert. Und das wird dann weitergeführt in Paris, kurioserweise, von Manuel Garcia, einem Spanier, einem der ersten Rossini-Sänger, der den Grafen Almaviva gesungen hat. Der macht daraus eine Gesangslehre, Gesangsschule, den großen Traktat des Singens. Also in der Tradition steht Rossini drin als Komponist im Stil zum Teil der Kastratenmusik, Übergangsfigur in die Romantik hinein, und er hört in dem Moment auf, als er sieht, dass ein neues Zeitalter anbricht. Er hat sich dann ja über Verdi, der Komponist mit dem Helm, der Attila der Stimmen und so weiter, manchmal sehr, sehr kritisch ausgelassen, auch bei Wagner gesagt, es gibt wunderbare Momente, aber entsetzlich viele, lange halbe Stunden.
Das kann man auch nachvollziehen.
Ist nachvollziehbar.
Wenn man auf harten Stühlen in Bayreuth mal 6,5 Stunden ausgehalten hat. Jetzt, Herr Kästig, jetzt wünsche ich mir was, nämlich einen Tenor, den Inbegriff des italienischen Bel Canto, heute das hohe C.
Also ich glaube, dass wirklich ein Tenorprinz in dem Peruaner Juan Diego Flores auf die Szene gekommen ist. Flores singt all die Partien, die 80, 100 Jahre lang überhaupt nicht gesungen wurden, auch nicht gesungen werden konnten, mit einer Leichtigkeit, die phänomenal ist.
Juan Diego Flores mit dieser Arie des Idreno aus der Oper Semiramide von Gioachino Rossini. Dieser Sänger, Jürgen Kästing, der hat alles, was man als Rossini-Sänger braucht. Wir haben ja viele Kunststücke gehört, unter anderem auch diesen ganz tiefen Ton. Da fällt mir der zu oft zu wahre Spruch ein, den man über Sänger sagt: Wenn er in der Höhe das hätte, was ihm in der Tiefe fehlt, der muss da ganz weit runter.
Also es war deutlich erkennbar, dass die Resonanz in der Tiefenlage, also um das tiefe D herum, also ein Ton über dem Schlüssel, dass das matter ist. Man muss jetzt noch ergänzen, Rossini hat drei unterschiedliche oder sogar vier unterschiedliche Tenortypen. Er hat den Baritenore für die Männerrollen und er hat den hellen, jugendlichen Sänger, der in extremen hohen Lagen singt. Der Sänger, der das bei Rossini gemacht hat, hieß Giovanni David. Also es gibt Aufnahmen, wo drei Tenöre mit unterschiedlichen Farben singen, in der Höhe alle die gleichen Höhenregionen herauf müssen. In der Tiefenlage ist nur der Baritonore, der darunter geführt wird.
Jürgen Kästing, der große Kenner der Gesangskunst, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Unser Gespräch neigt sich allmählich schon wieder dem Ende zu, über Rossini und die Gesangskunst und was Rossini für die Gesangskunst getan hat mit seinen Opern. Jetzt doch noch einmal zu Ihnen persönlich, Herr Kästing. Sie schreiben ja in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und äußern sich hier und da im Rundfunk und schreiben auch in anderen Publikationen. Sie sind schon fortgeschrittenen Alters, ich darf das so sagen, weil Sie eine enorme Erfahrung haben. Und als Sie 1986 dieses große Buch Der Sänger, das Die großen Sänger hieß, diese dreibändige Anthologie, auch damals haben Sie schon auf relativ viel Erfahrung zurückgeblickt, auf eine wahrscheinlich unermessliche Plattensammlung, weil diese Stimmen ja auf Platten verewigt wurden, so ungefähr vom Beginn des 20. Jahrhunderts ab. Aber sie werden sicher, und das kann man ja lesen, auch immer gefragt, wenn große Sänger runde Geburtstage haben oder wenn sie versterben. Und dann steht oft der Satz, oder man neigt wahrscheinlich oft dazu zu schreiben, eine solche Stimme wird nicht wiederkommen. Eine solche Stimme hat es seither nie mehr gegeben. Also so ein bisschen die Vergangenheit zu verklären. Ist das richtig?
Den Satz habe ich
nie geschrieben. Nein, Sie schreiben ihn nicht, aber man steht in Gefahr, glaube ich, weil man ja jemanden auch würdigen muss in seiner Kunst.
Ich glaube, dieses De mortis nihil nisi bene ist falsch. Man sollte lieber über die Toten auch das Wahre. Man kann voller Respekt über einen Sänger zu seinem Geburtstag oder nach seinem Tod voller Respekt schreiben, aber ein paar kritische Anmerkungen, stilistische Anmerkungen, durchaus dabei unterbringen. Vor allen Dingen, man verändert sich auch beim Hören. Die letzten 20 Jahre oder die 30 Jahre, die jetzt das Buch alt ist, als ich 2008 eine neue Auflage gemacht habe, hat es eine ganze Reihe von Kapiteln gegeben, die völlig neue Perspektiven zu geben versuchen, weil wir einen Paradigmenwechsel gehabt haben. Wir haben in den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Sänger gehört, die wesentlich von der Musik des 19. Jahrhunderts geprägt waren, die mit der gesamten eigentlichen Belcanto-Kunst wenig im Sinn hatten. Callas war die erste, die mit der romantischen Belcanto-Oper, die eigentlich gar kein Belcanto ist, aber sie wird unter dem Begriff subsumiert, romantische Belcanto-Oper, die den Anstoß gegeben hat, auch auf Rossini und Bellini zurückzugehen. Das war schon eine gravierende Veränderung stilistischer, gesangstechnischer Art, die durch die Callas initiiert wurde. Das hat dann weitergewirkt auf Sängerinnen wie Sills und Caballé und Joan Sutherland und andere. Und dann kam die historische Aufführungspraxis und die hat natürlich inzwischen auch eben Komponisten wie Rossini und jetzt die zu Anfang erwähnten Vinci, Leo, Papura, Stefani und wie sie alle heißen mögen, die kommen auf die Bühne zurück mit einer völlig anderen Gesangsstilistik, Gesangskunst, als wir das vor 40 Jahren überhaupt uns vorstellen konnten.
Fördert das dann nicht das Spezialistentum? Also wir haben ja sehr viele Sänger, die, ich sag's mal despektierlich, auch mit Mikrofonstimmen, gerade im barocken Bereich, große Karrieren machen, die man auf der Bühne kaum wahrnimmt, weil auch das Volumen natürlich nicht den heutigen Gegebenheiten angepasst ist, was auf der anderen Seite auch wieder schwierig ist, wenn Stimmen nur auf Lautstärke getrimmt werden, weil sie dann eben auch die differenzierte Ausdruckskunst ein bisschen verlieren.
Also nach meiner Erfahrung werden die Opern, diese Belcanto-Opern, vom Barock angefangen bis Rossini, nicht so sehr in den ganz großen Theatern gemacht, sondern bei kleineren Festivals in Wilbad, in Pesaro, in Paris, im Théâtre des Champs-Élysées, in dem auch Sänger, ich habe vor kurzem Philipp Jaruski dort gehört, er war perfekt vernehmbar in dem Raum, weil die Countertenöre inzwischen auch so trainiert sind, dass sie sich in einem mittelgroßen Raum ohne weiteres behaupten können. Die Dirigenten sind vorsichtiger, die sind nicht mehr so knallig laut, wie man das bei Wagner und Verdi gewesen ist. Also da hat sich sehr viel geändert. Ich denke, das Spektrum insgesamt, was angeboten wird, ist unendlich viel größer geworden. Und ich glaube auch, dass es in dem Bereich sehr viel mehr gute Sänger gibt als in dem anderen Bereich. Wir haben eine akute Notsituation, gerade bei Verdi, weil ich habe von Intendanten, Dirigenten gehört und gelesen, die gesagt haben, Troubadour, vergiss es, wir haben kein Manrico, wir haben keine Leonora, wir haben kein Luna. Macht des Schicksals schon gar nicht, weil da große dramatische Stimmen gebraucht werden. Hingegen können Sie heute mit den Countertenören, auch mit sehr vielen lyrischen Sopranen, Händel und Gluck und so weiter, hervorragend aufführen. Also da gibt es ja auch immer so Bewegungen.
Also diese Klage vor, na, ich sag mal 20 Jahren, es gibt keine Wagner-Tenöre mehr, keine Siegfrieds, wo man sich ja dann auch an den großen Häusern, ich nenne allen voran Bayreuth, mit relativ schwierigen Lösungen hat zufrieden geben müssen. Da ist was dran. Es gibt Phasen, wo es einfach bestimmte Sängertypen nicht gibt.
Ja, also wenn Sie nach den großen Wagner-Tenören fragen, wenn Sie auf Opera Base bestimmte Namen anklicken, Stephen Gould, Stuart Skelton und so weiter, dann sehen Sie, dass Tristan, Siegfried und so weiter, diese Partien an 4 oder 5 Sängern hängen, die das in der ganzen Welt singen. Und sie singen nur diese Partien. Und das ist für die Stimmen natürlich nicht bekömmlich. Sie verdienen natürlich dadurch ein sehr, sehr gutes Geld, übrigens die Agenten auch. Aus dem Grunde wird es reduziert auf ein genormtes Maß. Und das ist nicht übermäßig gut.
Zumal man ja heute mit dem Flugzeug unterwegs ist und anders als zu Carusos Zeiten dann noch ein paar Wochen mit dem Schiff von Europa nach Amerika segeln musste oder mit dem Dampfer fahren konnte, was immerhin die Stimme etwas geschont hat, weil man auf dem Schiff ja auch keine...
Das Fliegen, soweit ich weiß, in der Luftfeuchtigkeit von 30 oder 40%, der Sänger braucht, um die Kehle frei zu haben, etwa 70% Luftfeuchtigkeit. Caruso hatte in seinen Kostümen 20 Fläschchen mit Wasser und mit Öl, um seine Stimme auch während der Aufführungen sozusagen feucht zu machen.
Also das hat man damals schon gewusst.
Das hat man, ein Sänger weiß, kennt seinen Apparat sehr genau.
Zum Schluss, Jürgen Kesting, eine Sängerin, die in so einer Sendung nicht fehlen darf, Cecilia Bartoli. Ist sie die ideale Rossini-Sängerin oder ideal für eine bestimmte Rolle?
Bartoli hat mit 22, 23 ist sie berühmt geworden, vor allen Dingen in Rossini-Partien. Ich möchte jetzt nicht, oder es wäre müßig, die eine oder andere kritische Bemerkung, die auch sehr kundige Kollegen gemacht haben, anzuwenden. Ich glaube, dass sie für dieses Fach Rossini und die Belcanto-Rollen eine der allerbesten Sängerinnen ist, die es in den letzten 60, 70 Jahren gegeben hat. Sie ist jetzt seit 30 Jahren auf der Bühne, ist immer noch imponierend gut in Form. Sie hat auch, wenn sie Koloraturen gesungen hat, nicht nur Koloraturen exekutiert, also in einem maschinellen Sinne, sondern sie hat sie belebt, sie hat damit gespielt. Sie hat immer auch mit Varianten gesungen. Und schon bei Tosi steht, ich fluche auf die Sänger, die nicht in der Lage sind, zu wissen, wann sie welche Akzente, welche Verzierungen und so weiter machen müssen. Und das hat sie manchmal auf die Spitze getrieben, und zwar auf eine gute Weise auf die Spitze getrieben. Und ihre Cenerentola, dieses Finalrondo, gehört zu den kleinen Juwelen des Rossini-Gesangs. 1960 hat Giulietta Simeonato, die große Mezzosopranistin, gesagt, das sei die schwierigste Arie für eine Mezzosopranistin. Sie hat sie gesungen, aber nicht so sehr flüssig. Heute würde eine Bartoli sagen, das, was die Simeonato in 60er Jahren gesungen hat, ist das Schwerste, was es für einen Mezzo überhaupt gibt. Also, weil die Stimme leichter ist und eine leichtere Stimme ist auch immer etwas beweglicher als, sagen wir, eine High-Calorie- und eine Low-Calorie-Voice. Die leichte Stimme wird sich auch immer anmutiger und leichter bewegen.
Jürgen Kesting zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Mit Cecilia Bartoli als Cenerentola geht die Sendung zu Ende. Vielen Dank für das Gespräch, Jürgen Kesting.
Bitteschön. Por isso.